Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn.
Mahlzahn.
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 Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit. Folge 19, Die Blume. Ein amüsant-sarkastisch-ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT 4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Rainers Telefon klingelte bereits seit einer Stunde ununterbrochen, doch er nahm es nicht wahr. Seine Kopfhörer saßen fest auf seinen Ohren, während er vollkommen in ein Spiel vertieft war. Die digitale Welt war so viel unkomplizierter als die Realität. Erst als er seine Kopfhörer abnahm, um zur Toilette zu gehen, drang das schrille Läuten endlich zu ihm durch. Kaum hatte er sich wieder in seinen Drehstuhl fallen lassen, klingelte es erneut. Seufzend griff er zum Hörer.
»Ja, was ist los?«
knurrte Rainer, ohne auf die Nummer zu achten.
»Rainer!« schrie eine wütende Stimme ihm entgegen. »Verdammt! Ich versuche, dich seit einer Stunde zu erreichen!«
»Ja, locker bleiben! Ich war abgelenkt!«
antwortete Rainer mit gespielter Gelassenheit.
»Ablenken?« fauchte Beatrice. »Du hast wieder nur gezockt und die Zeit vertrödelt.«
»Ich konnte das Telefon nicht hören. Ich hatte Kopfhörer auf.«
»Das reicht mir nicht.«
Beatrice' Stimme war vor Empörung kaum zu bremsen.
»Weißt du, was du gerade getan hast?«
»Natürlich.«
Rainer grinste selbstzufrieden.
»Ich habe endlich dieses Achievement bei Marvin Smittens geknackt. Spiele mehr als 100 Stunden in einer Woche. Episch, oder?«
»Du hast wohl den Schuss nicht gehört,« schnauzte Beatrice. »Du hast Jochen aus der Kommune rausgelassen. Nach Zobis, zur Post, bist du total wahnsinnig geworden.«
»Babe, beruhig dich. Das war wohl die coole Aktion von mir. So muss ich mich nicht drum kümmern und Jochen hat mal was zu tun.«
»Du Vollidiot!« Beatrice schrie beinahe ins Telefon. »Du gefährdest die gesamte Show mit deinen Alleingängen.«
»Sprich nicht so mit mir, Babe. Ich kann auch anders,«
fauchte Rainer zurück und knallte den Hörer auf. Doch das Klingeln setzte schon nach wenigen Sekunden wieder ein. Rainer ließ es absichtlich eine ganze Minute lang läuten, bevor er genervt abhob.
»Ja?«
»Rainer, ich bin's. Du weißt wer?«
ertönte eine ruhigere, aber angespannte Stimme.
»Claro, Nicolas, Wednesday Company. Ich bin auch nicht blöd.«
»Ja, das Thema mal beiseite. Wir müssen reden.«
Nicolas bemühte sich hörbar, ruhig zu bleiben.
»Rainer, um Himmels Willen, was hast du dir dabei gedacht?«
»Wobei genau?«
fragte Rainer unschuldig, während er sich ein Bonbon aus der Schublade holte. Schönes Detail.
»Jochen nackt nach Zobis zu schicken. Der Standort der Kommune ist absolut geheim. Wir haben Unsummen investiert, um sicherzustellen, dass niemand weiß, wo ihr seid. Und jetzt lässt du jemanden halbnackt in die Öffentlichkeit? Wegen ein paar Paketen? Weißt du, was das bedeutet?«
»Moment mal!«
Rainer verschluckte sich fast an seinem Bonbon.
»Die Pakete sind entscheidend für den Fortbestand der Kommune. Ohne sie können wir hier bald dicht machen.«
»Das rechtfertigt keine solche Aktion.« Nicolas Stimme wurde schärfer. »Du spielst mit dem Risiko, dass die ganze Show auffliegt. Wenn die Öffentlichkeit von eurem Standort erfährt, war's das mit dem FKK-Kommunenprojekt.«
»Nicolas, jetzt übertreib's mal nicht.«
Rainer klang genervt.
»Es ist nun mal Prinzip hier. Nackt sein ist Pflicht, keine Ausnahmen.«
»Prinzipien hin oder her?« erwiderte Nikolas unbeeindruckt. Diese Prinzipien bringen uns nichts, wenn wir pleite sind oder die Show abgesetzt wird. Ab jetzt gibt es keine Ausflüge mehr. Niemand verlässt die Kommune. Die Wednesday Company wird sich darum kümmern, alle Spuren zu verwischen und alles abzustreiten. Aber das wird uns eine Menge Geld kosten.
Na schön,
gab Rainer schließlich nach.
Aber ich bleibe dabei. Die Pakete sind wichtig.
Wichtig oder nicht, so etwas darf nie wieder vorkommen, sagte Nikolas scharf. Beatrice übernahm wieder den Hörer.
Na, Babe, wieder runtergekommen?
Begrüßte Rainer sie provokant. Beatrice ignorierte den Kommentar eisig.
Rainer, im Kommunenordner in deinem Regal sind noch Aufgaben für dich vermerkt. Es ist deine Aufgabe, sie zu erledigen. Die Wednesday Company ist nicht deine Mutter.
Rainer lachte nur und legte auf. So ein unnützes Gespräch.
Klar, vielleicht war es nicht die beste Idee, Jochen nackt loszuschicken. Aber hey, Fehler passieren. Wer nichts mache, mache schließlich nichts falsch.
Er zog seine Kopfhörer wieder auf, rief sein Spiel auf und tauchte erneut in die digitale Welt ein. Im Gemeinschaftsraum der Kommune herrschte an diesem Nachmittag eine lebhafte und zugleich konzentrierte Atmosphäre. Beate, Gesine, Lea und Jürgen hatten beschlossen, einen Kummerkasten zu basteln. Ein Symbol für Gemeinschaft und die Möglichkeit, Sorgen anonym zu teilen. Der Raum war erfüllt von dem warmen Duft frisch gesägtem Holzes, gemischt mit einem Hauch von Farbe, während sich Gespräche und das leise Klopfen von Werkzeugen mischten. Jürgen hatte sich in der Werkstatt eingerichtet und sägte präzise die Bretter zurecht. Die Späne flogen, während er mit ruhiger Hand arbeitete. Nackt.
Ich frage mich, was Jochen gerade macht,
warf er in den Raum, während er einen besonders hartnäckigen Ast aus einem Holzstück entfernte.
Er war heute Mittag so anders, fast als hätte er etwas Wichtiges vor, aber niemanden eingeweiht.
Lea, die sich mit einer Feile an den Kanten der Holzteile zu schaffen machte, nickte nachdenklich.
Vielleicht wollte er einfach Streit vermeiden. Er hat sich ja fast wie ein Streitschlichter verhalten. Oder wie ein Moderator bei einer Talkshow.
Gesine, die am Tisch saß und bereits eine der Holzplatten mit feinem Schleifpapier glättete, seufzte leise.
Aber warum muss er immer so geheimnisvoll sein? Wenn er uns erzählt hätte, wohin er fährt, könnten wir ihm vielleicht helfen.
Beate, die Pinsel und Lacke vorbereitete, lächelte und zuckte die Schultern.
Vielleicht wollte er uns auch einfach eine Überraschung bereiten. Jochen ist manchmal ein wenig schwer zu durchschauen, aber er meint es immer gut.
Bald waren alle Teile fertig und sie setzten den Kasten mit geschickten Handgriffen zusammen. Als er schließlich stabil an der Wand hing, trat Hilde in den Raum. Ihre Augen leuchteten vor Begeisterung, als sie den frisch gebauten Kummerkasten sah.
»Oh, das ist wunderschön«,
rief sie aus, ihre Stimme voller Freude.
»Aber ich hab eine Idee. Lasst uns den Kasten noch bunt bemalen. In Dresden war's viel zu oft zu grau. Farbe bringt Freude.«
Lea grinste breit.
»Gute Idee. Aber wer jemand schreibt KDF auf den Kasten?«
Beate lachte leise. »Keine Sorge, Lea. Niemand von uns würde das tun. Und Rainer sitzt bestimmt wieder in seinem Raum und arbeitet.« Ihre Stimme trug einen leicht ironischen Unterton, der von einem allgemeinen Kichern begleitet wurde. Gemeinsam holten sie Pinsel und Farbtöpfe aus der Werkstatt. In fröhlicher Zusammenarbeit entstand ein wahres Kunstwerk. Der Kummerkasten erstrahlte bald in den Farben des Regenbogens, jeder Pinselstrich ein Ausdruck ihrer Verbundenheit. Hilde tupfte schließlich noch ein paar filigrane Muster auf den Rand und als sie fertig waren, betrachtete sie ihr Werk voller Stolz.
»Das ist wirklich toll geworden«,
sagte Lea und lehnte sich zurück, die Hände noch voller Farbe.
»Jetzt kann Jochen ruhig wiederkommen. Vielleicht hat er ja auch was für den Kasten zu erzählen.
Alle lachten, doch in ihren Augen war auch die unausgesprochene Neugierde zu lesen. Wo war Jochen und was führte er im Schilde? Nachdem der bunt bemalte Kummerkasten im Gemeinschaftsraum vollendet war, beschlossen die Bewohner, ihn dort aufzuhängen. Waren sie nicht in der Werkstatt? Jürgen griff entschlossen zu Hammer und Nägeln, während die anderen gespannt zusahen. Mit zwei kräftigen Schlägen befestigte er den Kasten an der Wand, wo er von nun an ein einladendes Zeichen für Gemeinschaft und Unterstützung darstellen würde. Alle traten einen Schritt zurück und bewunderten das Werk. Zufriedenheit lag in der Luft. »Das ist wirklich schön geworden«, meinte Lea lächelnd, und die anderen nickten zustimmend. Doch der Tag war noch nicht vorbei. Da es bereits später Nachmittag war und die Sonne langsam tiefer stand, beschlossen alle gemeinsam, noch auf den Feldern zu arbeiten. Die Zusammenarbeit beim Kummerkasten hatte gezeigt, wie gut sie als Gruppe funktionierten, und die Felder brauchten schließlich Pflege. Mit Werkzeugen und guter Laune verließen sie den Gemeinschaftsraum, bereit, die restliche Energie in die landwirtschaftlichen Aufgaben zu stecken. Währenddessen, im Schatten ihrer Betriebsamkeit, saß Rainer in seinem Zimmer. Sein Raum war wie eine andere Welt, eine Mischung aus kreativer Werkstatt, Überwachungszentrale und chaotischem Rückzugsort. Über die Mikrofone, die er im Gemeinschaftsraum angebracht hatte, lauschte er den Gesprächen der anderen. Seine Augen verengten sich, als er Beates Kommentar erneut durchdachte. Rainer sitzt bestimmt wieder in seinem Raum und arbeitet. Der Tonfall, dieser Tonfall. Es klang so, als würde sie ihn nicht ernst nehmen, als würde sie glauben, er vertrödele seine Zeit. Doch sie hatten keine Ahnung, dachte Rainer. Sie verstanden nicht, dass er ein Visionär war, ein Künstler, ein Multitalent, Streamer und natürlich Autor. Bei diesem Gedanken hielt Rainer kurz inne. Autor. Ja, das war er auch. Und sein Werk wartete auf ihn. Die Antwort auf die Träume, Teil 2. Das Buch, das seine Kreativität bündeln und seine Genialität zeigen würde. Ja, das trifft es. Er richtete sich in seinem Stuhl auf, während seine Gedanken sich an die letzte Szene erinnerten, die er geschrieben hatte. Das erotische Wiedersehen mit Caroline, Tina und Carsten, gefolgt von einem geheimen Auftrag in Afrika, bei dem er Jungfrauen retten musste. Es war brillant, dachte er. Vielleicht sein bestes Werk. Ein Lächeln umspielte seine Lippen und er fühlte sich bereit, die Geschichte weiterzuführen. Doch zuerst räumte er 3 zerknüllte Taschentücher von seinem Schreibtisch und warf sie in Richtung der blauen Müllsäcke in der Zimmerecke. Treffer, dachte er zufrieden, auch wenn der Geruch der Ecke ihn kurz irritierte. Zur Sicherheit öffnete er eine frische Packung Taschentücher und legte sie bereit. Man musste vorbereitet sein, wenn man in seine eigene Welt eintauchte. Meine Güte. Und Rainer wusste, dass er sich manchmal in seinen Geschichten verlieren konnte. Mit einem letzten Blick auf seine Notizen öffnete er das Dokument auf seinem Laptop. Der Bildschirm leuchtete ihn an, ein weißes Blatt voller Möglichkeiten. Seine Finger schwebten über der Tastatur, bereit, seine Visionen zum Leben zu erwecken.
Okay, wir erinnern uns, er war bei Tina und Caroline, glaube ich, so hieß sie, hatten eine wundervolle Nacht. Dann hat er eine Nachricht bekommen auf seiner Armbanduhr, weil er ein Geheimagent ist und sollte irgendwo dann irgendwas retten. Und jetzt war er auf dem Weg und hatte sich verabschiedet. Es geht weiter.
Unten vor dem Haus wartete bereits ein Taxi auf ihn. Der Motor brummte leise und hinter dem Steuer saß eine atemberaubende Frau mit dunkler Haut und einem verführerischen Blick. Rainer bemerkte sofort, wie sie ihn über den Rückspiegel beobachtete. Ihre Augen glitten immer wieder zu ihm und jedes Mal, wenn sich ihre Blicke trafen, zog sie ihre Lippen zu einem schelmischen Lächeln hoch und fuhr sich lasziv mit der Zunge über die Lippen. Rainer grinste innerlich. Er wusste genau, welche Wirkung er auf Frauen hatte. Das war schon immer so gewesen. Als der Wagen schließlich am Flughafen hielt, schaute er der Fahrerin tief in die Augen, während er sich aus dem Sitz schwang.
Hier ist so viel falsch. Ja, er beugte sich kurz zu ihr vor, zwinkerte ihr und sagte mit einem charmanten Lächeln:
Sorry, Süße, ich muss mal eben kurz die Welt retten. Aber keine Sorge, wir werden uns wiedersehen. Und dann bekommst du, was du dir wünschst.
Die Fahrerin kicherte, ihre Augen funkelten und Rainer warf ihr lässig ein paar Scheine zu, die sie mit einer eleganten Handbewegung auffing.
Ich warte auf dich, Held,
murmelte sie leise, während er ausstieg. Rainer nickte noch einmal und ging in Richtung des Privatjets, der ihn direkt nach Afrika bringen würde. Als er die Treppen hinaufstieg, spürte er die kühle Brise und wusste, dass ein neues Abenteuer auf ihn wartete. Aber wie immer war er sich sicher. Kein Despot, keine Gefahr und keine Mission konnten ihm das Wasser reichen. Und schon gar nicht seinen Erfolg bei den Frauen schmälern. Im Flugzeug ließ Rainer sich in den bequemen Ledersessel fallen und nutzte die Zeit, um etwas Schlaf nachzuholen. Die Nacht steckte noch schwer in seinen Knochen, schließlich hatte er hart gearbeitet. 4 Menschen gleichzeitig und nacheinander glücklich zu machen, war keine leichte Aufgabe, aber für Rainer fast schon Routine. Während er in den Schlaf sank, schlich sich ein zufriedenes Lächeln auf sein Gesicht. Er war eben der Beste, dachte er noch kurz, bevor ihn die Müdigkeit überwältigte. Als das Flugzeug schließlich in Uganda landete, öffnete Rainer blinzelnd die Augen und ärgerte sich. Den ganzen Flug verschlafen. Dabei hatte es an Bord 2 absolut reizende Stewardessen gegeben, die er nur zu gerne kennengelernt hätte. Auf seine ganz besondere Weise natürlich. Na gut, dachte er sich grinsend, dann eben auf dem Rückflug. Sie würden schon noch in den Genuss kommen. Er stieg die Treppe des Flugzeugs hinauf, wo ihn bereits sein Kontaktmann erwartete. Ein dürrer, schlaksiger Typ, der neben Rainer wie ein Strich in der Landschaft wirkte. Rainer schüttelte ihm die Hand, aber seine Aufmerksamkeit galt eher der Umgebung. Irgendwie unbedeutend, der Kerl, dachte Rainer, als der Typ anfing, die Lage zu erklären.
Der lokale Despot Uga Ugma hat 2 Dörfer überfallen und Jungfrauen verschleppt.
Uga Ugma, erklärte der Kontaktmann hastig und reichte Rainer eine Karte und einen Kompass.
Wir wissen, wo er sich aufhält. Brauchen Sie noch eine Waffe?
Rainer lachte leise in sich hinein, schaute den mickrigen Kerl von oben herab an und musterte dann kurz seinen eigenen Körper.
»Nein, Kumpel«, sagte er selbstsicher, »ich bin schon bewaffnet.«
Er klopfte auf seine Brust und zwinkerte. Der Kontaktmann sah ihn verwirrt an, aber Rainer zuckte nur mit den Schultern. Worte waren nicht nötig, wenn man so war wie er. Eine Naturgewalt. Ist gleich zu Ende. Rainer schaute auf die Karte und orientierte sich. Der Weg führte ihn bald in ein armseliges Dorf, das offensichtlich unter der Herrschaft des grausamen Uga Ugma stand. Das Elend war überall sichtbar. Verfallene Hütten, ausgemergelte Dorfbewohner und verängstigte Blicke begleiteten seinen Weg. Doch Rainer ließ sich davon nicht beirren. Er hatte schon schlimmere Situationen gesehen und überstanden. Er war hier, um die Sache zu regeln, wie immer. Während er durch das Dorf schlenderte, bemerkte er, wie 3 bewaffnete Kämpfer auf ihn aufmerksam wurden. Ohne Vorwarnung griffen sie an, mit Speeren und Messern bewaffnet. Der erste Kämpfer stürmte direkt auf Rainer zu und stach mit seinem Speer, aber Rainer wich elegant zur Seite aus. Blitzschnell packte er den Schaft des Speers, zog ihm den Angreifer aus den Händen und schlug ihn damit direkt in die Magengrube. Der Kämpfer brach vor Schmerz zusammen, während Rainer den Speer in einer fließenden Bewegung auf den 2. Angreifer schleuderte. Der 2. Mann mit einem Messer in der Hand hatte keine Chance. Der Speer traf ihn mit voller Wucht in die Brust und er ging sofort zu Boden. Der 3. Angreifer versuchte Rainer von hinten zu erwischen, doch dieser hatte ihn längst im Blick. Mit einem blitzschnellen Fußtritt schlug Rainer das Messer aus der Hand des Mannes und drehte ihm im nächsten Moment den Arm auf den Rücken. Ein schmerzhafter Griff später und der 3. Kämpfer lag wimmernd im Staub. Rainer ließ ihn dort liegen, nutzlos und besiegt. Okay, hier endet der Ausflug in diesen abenteuerlichen Roman. Die Gemeinschaft arbeitete auf den Feldern mit vereinten Kräften. Die Sonne stand hoch am Himmel und die warmen Farben des Nachmittags verliehen der Szene eine fast friedliche Atmosphäre. Lea und Beate gossen sorgfältig die kleinen Sämlinge, die Jürgen erst einen Tag zuvor gesät hatte. Sie unterhielten sich leise über die Fortschritte auf den Feldern und genossen die Arbeit im Freien. Jürgen und Hilde hatten sich derweil von den anderen entfernt und schlenderten durch den nahegelegenen Wald, die Augen aufmerksam auf den Boden gerichtet, auf der Suche nach Pelzen. Hilde drehte sich zu Jürgen um und grinste verschmitzt. »Hier kannst du mir mal deine Lieblingspilzstellen zeigen.«
»Natürlich.«
Jürgen lächelte schüchtern.
»Zeit mit dir ist immer eine besondere Zeit für mich, Hilde.«
Hilde tat die Bemerkung mit einem kurzen, aber warmen Lächeln ab, während sie sich in den Schatten der Bäume begaben. Die beiden suchten aufmerksam den Boden ab und unterhielten sich dabei über alles Mögliche.
Vielleicht sollten wir einen neuen Namen für die Kommune finden, schlug Jürgen vor, während er mit einem Stock vorsichtig Laub von einem Pilz schob.
Laub? Im Frühling?
KDF klingt nicht besonders einladend.
Hilde kniete sich hin und zeigte auf einen Pilz.
Und der hier ist der essbar?
Jürgen beugte sich vor und schüttelte entschieden den Kopf.
Nein, das ist ein Fliegenpilz. Der ist leicht zu erkennen, Hilde. Den essen wir nicht.
Hilde hob eine Augenbraue und schmunzelte.
Also wir haben in Dresden doch früher weniger Unterschiede gemacht. Wir waren einfach nicht so zimperlich. Pilz ist Pilz.
Jürgen schnaubte leise und richtete sich auf.
Das waren ja andere Zeiten und dein Magen ist, glaube ich, auch abgehärtet. Wenn ich mich an deine Brot schmeckt wie nasses Gras Geschichte erinnere, wundert mich nichts mehr, aber wir tragen hier die Verantwortung für die Kommune.
Hilde nickte langsam, als ob sie Jürgens Worte abwog.
Och, du hast wohl recht. Also gut, wir teilen die Arbeit. Ich finde die Pilze und du sagst, ob sie essbar sind oder nicht.
Während sie weiterging, wandte Hilde sich wieder dem Thema der Kommunenbenennung zu.
Vielleicht etwas, das unsere Verbindung zur Natur und unsere Gemeinschaft widerspiegelt. Irgendwas mit Sonnenlichttal oder Gemeinschaft der Wälder.
Jürgen lächelte zustimmend.
Wenn wir uns gemeinsam und geschlossen auf einen neuen Namen einigen könnten, würde Rainer bestimmt ein Einsehen haben. Er ist zwar manchmal ein wenig... Anders befähigt, aber er ist schließlich nicht unser Feind.
Hilde lachte kurz auf.
Anders befähigt, das ist ja auch mal nett ausgedrückt.
Die beiden setzten ihren Weg fort und ließen ihre Fantasie freien Lauf. Ideen für neue Namen und Visionen für die Zukunft ihrer Kommune wurden in der friedlichen Waldatmosphäre geboren. Als sie schließlich mit zwei gut gefüllten Körben voller essbarer Pilze, Frühlingspilze, zurückkam, fühlten sie sich zufrieden und voller Tatendrang. Lea, Gesine und Beate arbeiteten konzentriert am Zurückschneiden eines prächtigen Rosenbusches, dessen Dornen beim Entfernen gelegentlich an ihren Händen kratzten. Währenddessen unterhielten sie sich angeregt über das Thema gesunde Ernährung.
Okay. Es ist wichtig, sich ausgewogen zu ernähren und nicht zu viel Fett und Zucker zu sich zu nehmen,
begann Gesine und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.
Ich habe da auch immer schon drauf geachtet, antwortete Lea mit einem zustimmenden Nicken.
Zucker ist nicht gut für uns, macht uns richtig krank.
Da kann ich nur zustimmen, warf Beate ein, während sie einen besonders widerspenstigen Ast abschnitt. Die Zuckerlobby hat uns lange genug an der Nase herumgeführt. Zum Glück wissen wir heute mehr darüber.
Lea lächelte stolz. Früher
hatte ich totale Probleme mit meiner Haut. Aber seit ich den Zucker reduziert habe, ist meine Haut wieder richtig rein. Gesine hielt in ihrer Bewegung inne und sah Lea ungläubig an. Als ob, Lea. Ich könnte mir dich nie auch mit nur einem einzigen Pickel vorstellen.
Lea schmunzelte und zwinkerte ihr zu.
Das ist lieb, Gesine. Aber doch, wirklich. Ich hatte richtig schlimme Haut. Aber wenn du deine Vorstellungskraft ein bisschen üben möchtest, dann könntest du dir ja vorstellen, dass ich ganz alleine auf der Toilette sitze.
Gesine lachte laut.
Oho, warte nur. Wenn du mich weiterhin aufziehst, dann gehe ich nur noch mit dir zusammen aufs Klo.
Beide brachen in herzhaftes Lachen aus. Die haben auch ein Thema. Während Beate mit einem nachdenklichen Blick das Gespräch auf ein ernsteres Thema lenkte.
Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In der Speisekammer fehlt immer wieder Zucker. Als Rainer uns die Kammer gezeigt hat, hat er doch extra auf dieses Regalbrett hingewiesen, auf dem unsere Zuckerreserven liegen. Aber jetzt fehlen dort große Mengen Zuckerwürfel und Candiszucker. Und das, obwohl niemand offiziell welchen genommen hat.
Gesine schaute überrascht auf.
Wie soll das denn dann bitte gehen?
Lea runzelte die Stirn.
Das ist merkwürdig. Vielleicht haben wir einfach einen besonders süß-schnäbeligen Bewohner in unserer Mitte.
Sehr lustig. Gesine lachte kurz.
Das könnte sein, aber wir sollten es im Auge behalten. Zu viel Zucker ist definitiv nicht gut für uns.
Beate senkte ihre Stimme ein wenig.
Ich möchte ja niemanden vorverurteilen, aber ich hätte da schon jemanden im Sinn.
Lea nickte vielsagend.
Wir haben da alle jemanden im Sinn, Beate.
Gesine grinste.
Na, dann vertraut euch doch mal unserem Zuckerbeauftragten an. Rainer wollte dieses Amt doch so gerne haben. Ihm könnt ihr euer Leid klagen.
Beate verdrehte die Augen.
Das stimmt schon, aber wer überwacht die Überwacher?
Lea hob fragend eine Augenbraue.
Wie bitte? Na, ich meine, wer überwacht den Zuckerbeauftragten?
Die drei Frauen tauschten einen wissenden Blick aus, während sie das Thema noch weiter erörterten. Beate und Lea waren sich einig, dass sie versuchen sollten, die Gemeinschaft auf eine gesündere Ernährung einzuschwören. Gerade als das Gespräch in eine lebhafte Diskussion über Rezepte für zuckerfreie Kuchen abdriftete, kamen Jürgen und Hilde mit gut gefüllten Körben voller Pilze zurück.
»Na, schaut mal, was wir gefunden haben!«
rief Hilde stolz und hielt ihren Korb hoch.
»Und habt ihr einen Plan geschmiedet, wie wir die Kommune umbenennen können?«
fragte Gesine schmunzelnd.
»Vielleicht«, antwortete Jürgen vage, während er den Pilzkorb neben den Rosenbusch abstellte. »Aber darüber sprechen wir besser beim Abendessen.«
Die Gruppe ließ das Thema Zucker vorerst ruhen und konzentrierte sich wieder auf die Arbeit, während der Tag langsam dem Abend entgegensteuerte. Die Dämmerung legte sich wie ein sanfter Schleier über die Felder, als Jürgen, Hilde, Beate, Gesine und Lea mit müden, aber zufriedenen Gesichtern in Richtung des Gemeinschaftsraums zurückkehrten. Die Körbe mit Pilzen, die Hilde und Jürgen trugen, schimmerten im letzten Licht der Sonne. Der Duft von Erde und Wald haftete an ihnen, eine Erinnerung an die Stunden harter, aber erfüllender Arbeit. Drinnen war die Atmosphäre jedoch alles andere als friedlich. Rainer saß am großen runden Tisch, den Kopf in die Hände gestützt, die Augen gerötet vom endlosen Starren auf seinen Computerbildschirm. Seine Stirn glänzte leicht im fahlen Licht der Deckenlampe und die Falten auf seinem Gesicht wirkten tiefer, als es seinem Alter entsprach. Der Mangel an Nahrung, und das Gefühl der Vernachlässigung hatten sich in ihm zu einem brodelnden Unmut verdichtet. Kaum hatten die anderen Bewohner den Raum betreten, fuhr er abrupt hoch. Seine Stimme durchbrach die Stille wie ein Peitschenhieb.
»Was ist denn das hier für eine Situation?«
Seine Worte waren scharf, seine Augen funkelten vor unausgesprochener Frustration. Die Gruppe hielt inne, verwirrt von seinem plötzlichen Ausbruch. Jürgen, der immer eine gewisse Ruhe ausstrahlte, stand wie erstarrt da, während Hilde einen Schritt zurückwich, als hätte sie einen Fehler begangen, ohne ihn zu kennen.
»Ich komme hierher«,
fuhr Rainer fort, seine Stimme wurde lauter,
»nach einem anstrengenden Tag, an dem ich alles für euch gegeben habe. Streams, Planungen, mein Buch und finde nichts zu essen. Keine Mahlzeit, kein Willkommen, kein gar nichts.«
Er schlug mit der Faust auf den Tisch, was einen dumpfen, fordernden Klang durch den Raum schickte.
»Glaubt ihr, dass alles passiert von alleine? Meine Arbeit ist das Rückgrat dieser Kommune.«
Rainer kennt das Wort Rückgrat. Sein Blick schweifte durch den Raum und blieb an jedem Einzelnen hängen, als würde er auf eine Entschuldigung warten. Die anderen schauten betreten zu Boden. Die Spannung war fast greifbar. Hilde hielt ihren Pilzkorb so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.
»Tut uns leid, Rainer«, murmelte Jürgen schließlich, doch seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, bewegte sich die Gruppe zügig Richtung Küche. Die Schritte klangen leise und eilig, fast wie eine Flucht. Lea jedoch blieb zurück. Mit einem leisen Seufzen, das fast wie ein resigniertes Lächeln klang, griff sie nach einem Kugelschreiber und einem kleinen Zettel auf der Ablage neben der Tür. Rainer beobachtete sie mit einem misstrauischen Blick, doch sie schenkte ihm keine Beachtung. Ihre Hand bewegte sich ruhig über das Papier und ihre Augen verrieten keine Emotion. Als sie fertig war, faltete sie den Zettel sorgfältig und ging zum Kummerkasten. Der leise Klang des Papiers, das in den Schlitz glitt, hallte in der plötzlichen Stille des Raumes wider. Sie hob den Kopf und begegnete Rainers Blick mit unbeugsamer Ruhe. Es war ein Moment stiller Rebellion, der Rainer sichtbar irritierte. Dann, ohne ein Wort zu sagen, drehte Lea sich um und schloss sich den anderen in der Küche an. Rainer blieb allein zurück. Die Spannung in seinem Gesicht löste sich langsam und er lehnte sich schwerfällig in seinem Stuhl zurück. Ein eigenartiges Unbehagen regte sich in ihm, doch er schob es beiseite, wie so vieles, was ihn hätte zum Nachdenken bringen können. Dankeschön. Die Küche war erfüllt vom geschäftigen Klappern von Pfannen und Tellern, gemischt mit dem leisen Flüstern der Bewohner, die bemüht waren, ihre Stimmen niedrig zu halten. Beate rührte energisch in einer großen Schüssel mit Eiern, während Jürgen mit einer Pfanne hantierte, um das Rührei zuzubereiten. Hilde schnitt akribisch den Lachs in dünne Scheiben, während Gesine und Lea den Salat anrichteten und die Obstschalen vorbereiteten. Das frische Brot, das Jürgen zuvor gebacken hatte, lag einladend auf einem Schneidebrett bereit. Und was ist mit den Pilzen? Beate blickte kurz zur Tür, bevor sie seufzte und murmelte, »Meine Güte, der ist aber heute geladen.« Jürgen nickte, während er mit dem Holzspatel das Rührei wendete. Was ist ein Holzspatel? Holzlöffel. Egal.
Ich weiß immer gar nicht, wie ich reagieren soll. Wir haben schließlich auch hart gearbeitet.
Lea konnte ein Kichern nicht unterdrücken. Auch. Hilde hielt in ihrer Arbeit inne und sah Lea an.
Wie darf man das verstehen, Lea?
Lea zuckte mit den Schultern, ein schelmisches Grinsen auf ihrem Gesicht.
»Naja, Jürgen nimmt an, dass Rainer auch gearbeitet hat. Ich bezweifle das stark.«
Gesine, die gerade die Salatblätter drapierte, sah nachdenklich aus.
»Naja, gut möglich, aber wir wissen es nicht. Mich wundert eher, was er vorhin mit dem Buch gemeint hat.«
»Buch?« Lea zog die Augenbrauen hoch, während sie ein paar Trauben auf einen Teller legte. Beate nickte, ohne den Blick von den Eiern zu nehmen.
»Ja, er meinte, er hat heute viel Zeit investiert in seine Planungen, seine Streams und sein Buch.
Das fand ich auch ungewöhnlich.
Lea schüttelte den Kopf und grinste.
Mich wundert ja vielmehr das mit den Planungen. Was plant er denn? Sein nächstes Mittagsschläfchen?
Gesine kicherte.
Na, immerhin hat er die Kommune hier gegründet. Das war bestimmt eine Menge Arbeit.
Lea drehte sich um und legte die Hände in die Hüften.
Wenn du meinst, trotzdem, ich bleibe dabei.
Gesine grinste verschmitzt.
Wir diskutieren das einfach bei der nächsten gemeinsamen Toilettensitzung aus, ja?
Lea brach in Lachen aus.
Keine Chance, Gesine. Meine Toilettenzeiten sind streng geheim.
Hilde schnitt gerade eine Zitrone in dünne Scheiben und warf ein.
Aber komisch ist doch schön. Er hat ja noch nie etwas von einem Buch erzählt, oder?
Jürgen hob den Kopf und zog die Stirn kraus.
Vielleicht schreibt er das Telefonbuch neu. Explizit für die Kommune und nur wir stehen drin.
Beate rollte mit den Augen.
Als ob wir ein Telefon hätten.
Jürgen sah irritiert auf.
Haben wir nicht?
Lea schüttelte den Kopf.
Er schreibt, wie werde ich Kommunengründer in 10 Tagen?
Gesine ergänzte lachend.
Oder wie ich auch in einem fernen Weltall nicht auf meine Pizza verzichten möchte.
Die ganze Gruppe lachte und die angespannte Stimmung aus dem Gemeinschaftsraum wich einer heiteren Gelassenheit. Die Arbeit ging ihnen nun leichter von der Hand und bald war das Abendessen fertig.
Im Gemeinschaftsraum war die Atmosphäre jedoch nach wie vor eisig. Als das Essen schließlich serviert wurde, ließ sich Rainer kaum milder stimmen.
Sein finsterer Blick wanderte über die Teller, bis er bemerkte, dass kein Besteck aufgedeckt worden war. Sein Magen knurrte laut, doch er knurrte noch lauter.
typisch, kein Besteck. Muss man hier alles selber machen?
Mit einem grimmigen Seufzer stand er auf, stapfte in die Küche und schnappte sich das nötige Besteck. Die anderen taten, als bemerkten sie ihn nicht, was ihn nur noch mehr ärgerte. Als er sich schließlich wieder an den Tisch setzte und sich an seinem Teller bediente, grummelte er vor sich hin.
Ach, wo bleibt nur Jochen?
Seine Stimme war ein Mix aus Unmut und Ungeduld.
Diese Warterei auf das Essen hat ein Ende, sobald er zurück ist. Er sollte sich beeilen, wenn er nicht will, dass ich Maßnahmen ergreife.
Die anderen versuchten, das Abendessen in Ruhe zu genießen, doch Rainers vorwurfsvolle Worte hingen wie ein dunkler Schatten über der Mahlzeit. Gesine schob einen Salatblatt auf ihrem Teller hin und her, und warf Lea einen vielsagenden Blick zu, den diese mit einem Augenrollen erwiderte. Es würde ein langer Abend werden. Rainer stand abrupt auf. Sein Stuhl kratzte laut über dem Boden, als er zurückgeschoben wurde. Sein massiger Körper wankte leicht, als er sich erhob, und schon nach 3 Schritten schwankte er gefährlich. Die Welt um ihn herum begann zu flimmern und ein drückendes Schwarz schob sich vor seine Augen. Mit einem tiefen, ärgerlichen Schnauben ließ er sich schwer zurück auf den Stuhl fallen, der unter seinem Gewicht ächzte. Seine Hände krallten sich in die Tischkante, während er laut und schnappend nach Luft holte.
»Verdammter Kreislauf!«
brummte er, seine Stimme wie ein Grollen in der Stille des Gemeinschaftsraums. Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn und sein Gesicht war gerötet. Er wischte sich mit einem Ärmel über die Stirn, bevor er sich mühsam wieder aufrichtete, dieses Mal langsamer, bedachter. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, begann Rainer seinen Weg nach draußen fortzusetzen. Doch statt direkt zur Tür zu gehen, machte er einen Umweg um den Tisch, seine Augen auf die Teller der anderen gerichtet. Mit einer fast beiläufigen Bewegung, die dennoch von einem erschreckenden Selbstverständnis zeugte, griff er sich das belegte Brot von Hildes Teller. Sie starrte ihn entgeistert an, doch er würdigte sie keines Blickes. Das Brot in der Hand, dick bestrichen mit Rührei, Käse und Lachs, wanderte schon auf den ersten Bissen zu seinem Mund, während er den Raum verließ. Rührei kleckerte unablässig von dem Brot und hinterließ eine Spur von gelben Sprenkeln auf dem Boden, die bis zur Tür führte. Die anderen Bewohner sahen ihm sprachlos nach, ihre Gesichter ein Spiegel von Fassungslosigkeit und stillem Ärger. Das kam erstaunlich unerwartet. Lea war die Erste, die sich aus der Starre löste. »Das reicht«, murmelte sie, stand auf und griff zu einem Bündel Kugelschreiber, das in der Nähe lag. Sie kehrte mit 5 Kugelschreibern und ebenso viel kleinen Zetteln zurück. Ohne ein Wort legte sie jedem der anderen einen Stift und einen Zettel hin.
»Was sollen wir schreiben?«
fragte Hilde leise, die ihren Blick nicht von der Tür abwandte, durch die Rainer gerade verschwunden war. Lea zuckte mit den Schultern, ihr Ton war nüchtern.
»Was euch in den Sinn kommt, was euch stört, was ihr ändern wollt.«
Die Bewohner schwiegen, doch nach und nach nahmen sie die Kugelschreiber und begannen zu schreiben. Beate brach schließlich die Stille.
»Wenn das so weitergeht, dann können wir heute Abend direkt schon den Kasten leeren. So war das eigentlich gar nicht gedacht.«
Sie ließ den Satz unvollendet, ihre Stimme voller Frustration und leiser Resignation. Jeder Zettel wurde zu einem kleinen handschriftlichen Symbol der Hoffnung, dass sich die Dynamik in der Kommune zum Besseren wandeln könnte. Von Wünschen nach mehr Respekt und weniger Egoismus bis hin zu Vorschlägen für eine offenere Kommunikation. Die Zettel spiegelten die Sehnsucht der Bewohner nach einem harmonischen Zusammenleben wider. Währenddessen hallte draußen das Geräusch von Rainers schweren Schritten, begleitet von seinen leisen, keuchenden Atemzügen. Der Duft von Rührei, der immer noch an seinen Fingern klebte, mischte sich mit der kühlen Abendluft, als er sich auf eine der Bänke setzte, um auf Jochen zu warten. Doch selbst jetzt, in der Dämmerung, war Rainer nicht allein. Die Unzufriedenheit seiner Mitbewohner folgte ihm, lautlos und schwer wie ein Schatten. Sehr schön formuliert. Draußen war es inzwischen vollständig dunkel geworden, die Luft frisch und feucht. Rainer stand schwer atmend an seinem Platz, eben saß er noch, und kaute genüsslich an dem Brot, wobei das Schmatzen in der stillen Nacht fast ohrenbetäubend wirkte.
Ach, »nicht schlecht, Hilde«,
murmelte er zwischen den Bissen, während Rührei-Reste an seinem Kinn klebten.
Ach, »wenig Salz, aber das kann man ja verbessern.«
Zufrieden schob er sich noch ein Bissen in den Mund und dachte weiter.
»Sollte sie öfter für mich machen, ja? Hilde, ja. Optisch kein Highlight, aber handwerklich, ja? Könnte was werden.« »Kiosk oder Dessertküche. Genau.«
Seine Gedanken schweiften ab, als ein Scheppern und Rumpeln ihn aus seinen Überlegungen riss. Ein kleines, wackeliges Licht bewegte sich langsam auf ihn zu.
»Das muss Jochen sein«,
murmelte Rainer, bevor er sich schwerfällig in Bewegung setzte. Jochen kam ihm tatsächlich entgegen, auf seinem klapprigen Fahrrad mit einem improvisierten Anhänger, der im Rhythmus seines erschöpften Strampelns polterte. Der Lichtschein der Lampe auf dem Lenker war flackernd und schwach. Als er schließlich neben Rainer anhielt, fiel Jochen fast vom Rad, keuchend und nach Luft japsend.
»Rainer, ich hab es geschafft. Ich...«
Jochen schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Rainer hob gebieterisch die Hand.
»Sst, Jochen, nicht überanstrengen.«
Sein Blick wanderte zum Anhänger, wo sich die Pakete stapelten. Ein zufriedenes Grinsen zog über sein Gesicht.
Ja, »schön, dass du wieder da bist. Ich habe schon auf dich gewartet.«
Jochen, noch immer nach Atem ringend, stammelte:
»Geschafft. Ich habe es geschafft. Trotz allem. Trotz deiner Karte.«
Rainer lachte laut auf, ein kehliges, unmelodisches Lachen.
»Wegen meiner Karte, Jochen. Denk doch mal nach. Ich konnte dich doch nicht einfach so fahren lassen, ohne Handy, ohne alles. Aber ich wusste, dass du es mit meiner Karte schaffen würdest. Die ist perfekt, Jochen. Ein Meisterwerk.
Jochen hob den Kopf, seine Augen müde und ungläubig. Sein Blick fiel auf das halbe Brot, das Rainer noch in der Hand hielt. Seine Lippen zuckten und er streckte zögerlich die Hand danach aus. Ein Bissen wäre jetzt ein Geschenk des Himmels. Doch Rainer zog das Brot demonstrativ zur Seite, seine Augen blitzten. Ohne mit der Wimper zu zucken, stopfte er sich das restliche Brot auf einmal in den Mund, biss gierig zu und sprach gleichzeitig, während Krümel und kleine Stückchen Rührei aus seinem Mund fielen.
Jochen, hat nicht eigentlich jemand gesehen? Ich hoffe, du hast alles zügig und hier, Ding, diskret erledigt.
Jochen schloss kurz die Augen, sein Kopf sank.
Rainer, Alter, ist das ein Witz?
Doch Rainer schnitt ihm das Wort ab, schüttelte energisch den Kopf.
Na, Jochen, nicht immer nur an sich denken. Ich bin auch noch da. Weißt du, ich habe jetzt schon eine Weile warten müssen, das hat mir gar nicht gefallen. Das muss beim nächsten Mal schneller gehen, ja.
Jochen hob schwach den Kopf.
Nächstes Mal?
Rainer winkte ab.
Na, nicht jetzt. Jetzt gehst du erst mal rein. Die anderen essen gerade Abendbrot. Da kannst du dir bestimmt noch was abholen. Und dann? Hör mir gut zu, Jochen. Bringst du bitte danach sofort meine Pakete in mein Zimmer, verstanden? Ich muss jetzt noch arbeiten. Ich warte auf dich.
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte Rainer sich schwerfällig um und wankte zurück zum Gemeinschaftshaus. Gemeinschaftshaus. Jochen blieb noch einen Moment stehen, seine Schultern sanken. Seine Hände klammerten sich an den Lenker des Fahrrads, als würde ihn das Gerät vor dem Umfallen bewahren. Schließlich holte er tief Luft, murmelte ein leises »Unglaublich« und schob das Fahrrad mit zittrigen Bewegungen zur Werkstatt. Dort ließ er es gegen die Wand sinken, bevor er sich mit schleppenden Schritten auf den Weg zur Küche machte, in der leises Lachen und das Klirren von Geschirr zu hören war. Bevor Jochen zu den anderen Bewohnern wollte, machte er sich zunächst im Badezimmer frisch. Kaltes Wasser spritzte ihm ins Gesicht und für einen Moment schloss er die Augen, um seine Gedanken zu sortieren. Sein Spiegelbild zeigte einen Mann, der völlig ausgelaugt war. Dunkle Ringe unter den Augen, der Bart ungepflegt und die Haut war staubig. Ja, und immer dieses staubig. Trocken und schmutzig. Er seufzte tief, richtete sich auf und strich mit einer Hand durch sein zerzaustes Haar. Dann atmete er noch einmal tief durch, bevor er den Gemeinschaftsraum betrat. Als Jochen in den Raum trat, verstummte das Gemurmel der Bewohner schlagartig. Alle drehten sich sofort zu ihm um und ihre Blicke spiegelten einen Mix aus Schock und Sorge wider.
»Jochen, du siehst ja aus, als wärst du durch die Hölle gegangen«, rief Beate entsetzt, während sie ihn musterte.
Gesine stand sofort auf.
»Jochen, was ist passiert? Wo warst du nur?«
Jochen hob beschwichtigend die Hände.
»Bitte, keine Fragen jetzt. Ich möchte nicht darüber reden.«
Die Bewohner tauschten besorgte Blicke, doch sie respektierten seine Bitte. Blicke, bitte. Beate schob ihm sogleich einen Stuhl hin und er ließ sich mit einem tiefen Seufzer darauf sinken.
»Hier, iss erst mal was«, sagte Beate und schmierte ihm ein Brot, das sie ihm reichte.
Gesine eilte zum Tisch und holte eine Schüssel mit Käse und Lachs, während Lea einen Teller mit Obst hinstellte. Jochen nickte dankbar. Sein Blick traf kurz den von Lea und für einen flüchtigen Moment huschte ein kaum erkennbares Lächeln über ihr Gesicht. Dann fiel Jochen regelrecht über das Brot her, als hätte er seit Tagen nichts mehr gegessen. Er schlang gierig, seine Kiefer malten, während die anderen ihn schweigend beobachteten. Gesine und Beate begannen rasch weitere Brote zu schmieren, die er genauso hastig hinunterschlang. Schließlich griff er nach einer Karaffe Wasser und trank sie in einem Zug leer.
Erst als sein Atem wieder ruhiger wurde, lehnte er sich zurück, wischte sich den Mund ab und murmelte:
»Danke, danke euch allen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte seit Tagen nichts mehr gegessen.«
»So siehst du auch aus«, sagte Lea trocken, hielt dann aber inne, obwohl ihr die spöttische Bemerkung, ob Jochen die Energie ausgegangen sei, schon auf den Lippen lag. Der Anblick von Jochens erschöpftem Gesicht ließ sie ihre Worte schlucken. Beate neigte sich zu ihm.
»Möchtest du noch etwas essen?«
»Oder trinken?« fügte Gesine schnell hinzu. Jürgen kratzte sich am Kopf.
»Ah, oder irgendwas anderes?«
Jochen schüttelte langsam den Kopf.
»Nein, danke. Sehr lieb von euch, aber ich bin satt.«
Die Stille, die folgte, war fast greifbar, bis Beate vorsichtig fragte:
»Magst du uns jetzt erzählen, wo du gewesen bist? Du warst fast den ganzen Tag verschwunden. Wir haben uns Sorgen gemacht.«
Gesine nickte zustimmend.
»Ja, Jochen, wo kommst du nur her?«
Jochen zögerte, sein Blick wanderte zum Tisch.
»Ich habe etwas geholt für die Kommune.«
»Die Kommune?«
fragte Lea und hob skeptisch eine Augenbraue. Jürgen beugte sich vor.
Geholt?
Naja, für Rainer. Aber er hat gesagt, es sei für die Kommune«,
erklärte Jochen ausweichend. Lea schnaubte leise und murmelte:
»Dann war es bestimmt nicht für die Kommune.«
Jochen kratzte sich verlegen am Kopf.
»Genauer gesagt, es war für den Fortbestand der Kommune.«
Gesine zog die Stirn kraus.
»Für den Fortbestand? Sind wir schon bedroht?«
Jochen blinzelte verwirrt.
»Wie meinst du das?«
»Na, gibt es einen Zweifel an unserem Fortbestand?«
hakte Gesine nach.
»Rainer hat gesagt...«
begann Jochen, doch Lea unterbrach ihn mit einem scharfen Ton.
»Jochen, was hast du geholt?«
Jochen stotterte.
»Pakete?«
»Pakete?«
fragte Jürgen verblüfft. Lea verschränkte die Arme.
»Wir wissen, was Rainer dir erzählt hat. Wo sind die Pakete jetzt?«
»Auf dem Anhänger«,
murmelte Jochen und wich ihren Blicken aus. Jürgen riss die Augen auf.
Du warst mit dem Tandem weg?
Du warst in einem Dorf? Außerhalb der Kommune?«
fügte Hilde hinzu, sichtlich überrascht.
»Erzähl uns doch mehr«,
forderte Beate, doch Jochen hob nur abwehrend die Hände.
»Nein, das ist alles sehr,
Er zögerte und suchte nach Worten.
»Geheim?«
hakte Lea nach und schob ihren Stuhl ein Stück näher an den Tisch.
Wegen...
Jochen brach ab.
»Wegen des Fortbestands der Kommune?«
versuchte es Lea und verdrehte die Augen. Die Bewohner schauten ihn nun alle durchdringend an, als wollten sie die Wahrheit aus ihm herausbohren. Jochen wurde unruhig.
»Ich hab euch was mitgebracht. Wartet hier!«
Mit diesen Worten stand er hastig auf und verließ den Raum, die ratlosen Blicke der anderen im Rücken. Jochen eilte hinaus zum Anhänger, zog die Satteltasche mit den Geschenken hervor und trug sie zurück zur Kommune. Seine Hände zitterten leicht und ein Hauch von Unsicherheit lag auf seinem Gesicht. Als er den Gemeinschaftsraum betrat, sahen ihn die anderen neugierig an.
»Also«, begann er zögernd, »ich bin in Zobes unerwartet an etwas Geld gekommen und dachte, ich bring euch was mit.«
Hilde riss überrascht die Augen auf.
»Du warst in Zobes? Sag bloß Zobes, da war ich früher oft, als meine Freundin dort eine Weberei hatte. Wir müssten manchmal mithelfen, so ein Ort voller Erinnerungen.«
Jochen nickte unsicher.
Genau, Zobes.«
In seinem Kopf wirbelten die Gedanken. Hätte er den Namen des Dorfes überhaupt erwähnen dürfen? War das nicht vielleicht vertraulich? Ein leises Unbehagen breitete sich in ihm aus.
Beate hingegen zog ihre Stirn kraus, als sie den Namen hörte. Zobes. Natürlich kannte sie diesen Ort. Dort hatte sich Rainer eine Weile bei Uwe versteckt gehalten. Sie beschloss, ihre Erkenntnis für sich zu behalten. Niemand musste jetzt wissen, was sie vermutete. Doch innerlich machte sie sich eine mentale Notiz. Zobes war mit dem Fahrrad erreichbar. Jochen schien nichts von Beates Nachdenklichkeit zu bemerken. Er richtete sich etwas auf, nahm die Satteltasche in beide Hände und sagte, »Jetzt passt mal alle auf. Hier.« Mit einem Anflug von Stolz begann er, die Geschenke auszupacken. Jürgen strahlte, als er eine Tüte mit Samen entdeckte.
Tomaten, Kresse, Radieschen und exotische Blumenwiese. Perfekt, es wird unseren Garten bereichern.
Gesine betrachtete zwei ungewöhnliche Früchte in ihrer Hand.
Kumquats und eine Drachenfrucht? Fantastisch, ich habe schon eine Idee, was ich daraus zaubern könnte.
Beate hielt eine Packung Tee hoch und lächelte dankbar.
Genau das, was ich gebrauchen kann. Dieser Tee wird mir einige entspannte Momente bescheren.
Hilde öffnete ein kleines Päckchen und fand Schokolade darin. Ihre Augen leuchteten.
Jochen, du hast an mich gedacht. Danke.
Die Geschenke lockerten die Atmosphäre merklich auf und ein warmer, freundlicher Ton breitete sich im Raum aus. Dann schaute Jochen zu Lea. Er zögerte kurz, bevor er sagte,
ich hab dir auch etwas mitgebracht, aber während der Fahrt...
Lea legte den Kopf schief.
Hast du es verloren?
Nein, nein, antwortete Jochen hastig. Es ist nur, weil das Fahrrad so gewackelt hat und...
Es ist jetzt kaputt,
fragte Lea mit hochgezogenen Augenbrauen.
Naja, nicht direkt kaputt, aber... Warte, ich zeig's dir.
Er kramte in der Tasche und holte vorsichtig eine leicht zerdrückte Blume hervor. Gerade als er sich darauf vorbereitete, sie Lea zu übergeben, schallte Rainers donnernde Stimme durch den Raum.
Jochen, wo bleibst du denn? Ich warte schon ewig, die Pakete müssen endlich ins Haus gebracht werden.
Jochen seufzte tief und wandte sich wieder Lea zu.
Hier, also eigentlich, sie ist etwas lediert, weil, naja, während der Fahrt und wenn wir sie vielleicht...
Doch erneut ertönte Rainers Gebrüll jetzt noch lauter.
Jochen!
Jochen drückte Lea die Blume hastig in die Hand.
Ich muss los, später vielleicht mehr, okay?
Mit diesen Worten eilte er hinaus, um Rainers Pakete zu holen, während hinter ihm die neu gewonnene Harmonie im Raum einen leisen Schatten bekam. Jochen eilte mit schweren Schritten zum Anhänger und begann, die Pakete abzuladen. Die Frustration nagte an ihm. Er war enttäuscht, nicht nur von der abrupten Unterbrechung seiner Zeit mit Lea, sondern auch von der erdrückenden Verantwortung, die Rainer ihm aufgebürdet hatte. In seinem Inneren schrie eine Stimme danach, Lea zu sagen, was er wirklich fühlte, dass die Blume ihn an sie denken ließ, dass der Gedanke an sie ihm die Kraft gegeben hatte, die anstrengende Fahrt durchzuhalten. Doch stattdessen schulterte er zwei ungewöhnlich schwere Pakete, die seinen Rücken schmerzen ließen, und schleppte sie in die Kommune. Er stellte sie vor Rainers Tür ab, atmete kurz durch und machte sich direkt wieder auf den Weg nach draußen. Lea hingegen saß gedankenverloren im Gemeinschaftsraum. Die abrupte Unterbrechung ihrer Unterhaltung mit Jochen hatte auch bei ihr eine Spur von Enttäuschung hinterlassen. Sie starrte auf die zerzauste Blume in ihrer Hand und fühlte sich schuldig. Jochen hatte den weiten Weg auf sich genommen, um ihr etwas mitzubringen, und sie hatte ihn mit flapsigen Kommentaren abgefertigt. »Hast du mein Geschenk verloren? Ist es jetzt kaputt?« Diese Worte hallten nun wie Vorwürfe in ihrem Kopf nach. Sie schüttelte den Kopf und biss sich auf die Lippen. Beate bemerkte Leas Grübeln und legte ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter.
»Alles in Ordnung, Lea?«
Lea seufzte tief.
»Ach, Beate.«
»Hm?«
Kennst du das Gefühl, der größte Elefant im Porzellanladen zu sein?
Beate lächelte sanft.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Lea schaute sie überrascht an.
Echt? Dir ging es auch schon mal so?
Beate nickte.
Ja, gerade eben. Ich habe zufällig mitgehört, was du zu Jochen gesagt hast.
Lea stöhnte und vergrub das Gesicht in den Händen.
Oh nein, wie peinlich. Ich bin ein riesiger Hornochse.
Beate tätschelte ihre Schulter tröstend.
Das bist du nicht. Du warst vielleicht ein bisschen ungeschickt, ja, aber das lässt sich doch wieder gut machen. Du kannst es Jochen später erklären, oder?
Lea sah auf und nickte langsam. Ihr Blick fiel wieder auf die zerzauste Blume in ihrer Hand. Sie wirkte mitgenommen, wie ein Symbol für die beschwerliche Reise, die Jochen hinter sich gebracht hatte.
Er hat sich so viel Mühe gegeben und ich habe ihn nur mit Sprüchen geärgert.
Bevor sie sich weiter in Selbstvorwürfen verlieren konnte, kam Gesine in den Raum und klatschte in die Hände.
Kinder, was haltet ihr davon, wenn wir heute früh ins Bett gehen? Der Tag war lang und anstrengend und wir brauchen morgen alle unsere Kräfte. Also Zähne putzen und ab ins Bett.
Zustimmendes Gemurmel erfüllte den Raum. Einige begannen sich langsam auf den Weg zu machen, während draußen die Schritte von Jochen zu hören waren, der Paket für Paket mühsam ins Haus trug. Lea betrachtete die Blumen in ihrer Hand und sehnte sich nach einem Moment der Ruhe, einem Moment, in dem sie Jochen alles erklären konnte. Doch dieser Moment schien noch in weiter Ferne, und Rainers laute Befehle hallten immer noch in ihren Gedanken wider. Die Bewohner betraten den Gemeinschaftsschlafsaal und ließen sich erschöpft auf ihre Betten sinken. Ihre Gesichter spiegelten die Strapazen des Tages wider. Beate setzte sich auf ihr Bett und goss sich eine Tasse Wasser ein. Eine Tasse Wasser. Sie begann sich mit Gesine und Hilde zu unterhalten.
»Ganz schön anstrengend, diese Feldarbeit heute, nicht wahr?« fragte Beate und seufzte, bevor sie einen Schluck trank und sich entspannt zurücklehnte.
»Ja, das war's wirklich«,
stimmte Hilde zu.
»Aber irgendwie macht's doch auch Spaß, draußen zu sein und mit der Natur zu arbeiten.«
»Das stimmt«,
fügte Gesine hinzu, während sie sich langsam hinlegte.
»Die frische Luft tat gut, aber ich freue mich jetzt trotzdem auf mein Bett.«
Jürgen saß auf seinem Bett und cremte sich die Hände mit einer Salbe ein.
»Ah, ich kann kaum noch die Augen offen halten«, murmelte er. »Wenn mich morgen keiner weckt, schlafe ich bis übermorgen durch. Diese Arbeit draußen, die geht echt in die Knochen.«
Er wickelte sich in seine Decke ein und ließ sich mit einem tiefen Seufzen zurücksinken. Lea hingegen zögerte. Schließlich stand sie auf.
»Ich geh noch mal kurz raus, muss einen Moment nachdenken«,
sagte sie, ohne wirklich zu wissen, wohin ihre Schritte sie führen würden. Sie dachte an Jochen, an sein »Später, wir reden später«. Was hatte er damit gemeint? Sie entschied sich, in den Gemeinschaftsraum zu gehen. Vielleicht würde Jochen zurückkommen. Vielleicht könnte sie dort auf ihn warten. Oder sollte sie ihm helfen? Sie war sich unsicher, fühlte sich hin und her gerissen. Schließlich ließ sie sich auf das Sofa im Gemeinschaftsraum sinken. Um die Zeit zu überbrücken, griff sie nach dem Vogelkundebuch von Dodo, das auffällig im Regal stand. Sie blätterte durch die Seiten, bewunderte die detailgetreuen Illustrationen. Doch ihre Gedanken waren zu unruhig, um sich auf das Buch zu konzentrieren. Sie klappte es zu und stellte es zurück ins Regal. Ihr Blick fiel auf die Blume, die Jochen ihr geschenkt hatte. Sie hob sie an und roch daran. Ein zarter, lieblich süßer Duft stieg in ihre Nase. »Danke, Jochen«, dachte sie leise. Er hatte an sie gedacht. Sie betrachtete die Blume, ein Gefühl von Wärme breitete sich in ihr aus. Hätte sie in Jochens Situation ebenfalls an die anderen gedacht? Sie überlegte, wenn sie ehrlich zu sich war, wahrscheinlich nicht. Eine leise Welle von Scham überkam sie. Sie dachte an ihre spöttischen Kommentare, die sie immer wieder an Jochen gerichtet hatte. Klar, ein bisschen necken war okay, aber wann hatte sie ihm das letzte Mal etwas Nettes gesagt? Jochen gab sich immer so viel Mühe, sie zum Lachen zu bringen, sie zu beeindrucken, ein Gespräch mit ihr zu führen. Und wie dankte sie es ihm? Mit Sticheleien. Lea roch erneut an der Blume. »Jochen«, murmelte sie, »viel zu lieb, viel zu gutmütig.« Ein kleiner Knoten bildete sich in ihrem Bauch. Was, wenn Jochen nicht käme? Was, wenn er zu müde war? Oder wenn das später nur so dahingesagt war? Sie versuchte, diese Gedanken beiseite zu schieben und legte die Blume vorsichtig neben sich auf das Sofa. Sie lehnte sich an und schloss für einen Moment die Augen, während sie darauf wartete, dass Jochen zurückkam. Die Minuten schlichen sich dahin. Jede von ihnen fühlte sich wie eine kleine Ewigkeit an. Doch Lea hielt durch. Trotz ihrer Müdigkeit, trotz der nagenden Unsicherheit blieb sie. In ihrem Herzen wuchs die Hoffnung, dass Jochen bald kommen würde. Sie wollte mit ihm reden, ihm für die Blume danken. Und vielleicht, nur vielleicht, ihn einfach mal in den Arm nehmen und festdrücken. Denn wenn jemand das verdient hatte, nach diesem Tag, dann war es Jochen. Jochen legte gerade das letzte und schwerste Paket vor Rainers Raum ab. Sein Rücken schmerzte, seine Beine zitterten und ihm wurde kurz schwarz vor Augen. Er setzte sich für einen Moment auf den Boden, schloss die Augen und atmete tief durch.
»Nur noch ins Bett«, dachte er. »Duschen? Egal. Essen? Egal. Einfach nur schlafen.«
Nach ein paar Minuten stand Jochen langsam auf und klopfte an Rainers Tür. Keine Antwort. Er klopfte erneut, zögerte kurz und drückte dann vorsichtig die Klinke hinunter. Rainer saß an seinem Schreibtisch, die Kopfhörer in der Hand und schaute auf, als Jochen eintrat.
»Ah, Jochen, da bist du ja, wie schön. Wo sind denn die Pakete?«
fragte Rainer mit einem freundlichen Lächeln.
»Draußen, direkt vor der Tür«, murmelte Jochen müde.
Rainers Lächeln wich einem kritischen Blick.
»Toll, Jochen. Und wo sollten sie hin?«
Jochen zögerte.
»Vor deinen...«
»Falsch«,
unterbrach Rainer ihn mit scharfer Stimme.
»In meinen Raum. Zuhören, Jochen. Zwei Ohren, ein Mund. Du weißt schon. Doppelt so gut zuhören, wie du redest, klar?«
Jochen nickte zerknirscht.
»Klar. Entschuldige, Rainer.«
Ohne ein weiteres Wort machte er sich daran, das erste Paket in den Raum zu tragen. Der Raum war vollgestopft, aber Rainer zeigte auf eine enge, freie Stelle an der Wand.
»Dorthin, Jochen«,
wies er an. Jochen stellte das Paket ab, wischte sich den Schweiß von der Stirn und wollte das nächste holen, als Rainer plötzlich lächelte.
»Weißt du was, Jochen? Gute Arbeit. Ich helfe dir.«
Jochen stutzte.
»Oh, danke, Rainer.«
Rainer ging hinaus, betrachtete die Pakete und griff sich das Kleinste. Mit betonter Sorgfalt trug er es in den Raum und stellte es auf den von ihm bezeichneten Platz.
»Viele Hände, schnelles Ende, Jochen. Du weißt ja, ich bin für dich da.«
»Ja, danke, Rainer. Wenn du magst, kannst du gerne noch weiterhelfen.«
Doch Rainer hob beschwichtigend die Hände.
»Mach du das mal, Jochen. Ich hab hier noch einiges zu werkeln.«
Jochen seufzte innerlich und schleppte Paket für Paket den Rest in den Raum. Seine Arme brannten und sein Rücken fühlte sich an, als wäre er in einem Schraubstock eingeklemmt. Endlich, als das letzte Paket seinen Platz gefunden hatte, stand er mit gesenkten Schultern vor Rainers Schreibtisch.
»Jochen«, begann Rainer enthusiastisch, »ich muss dir echt mal was sagen.«
Jochen hob müde den Kopf.
»Was gibt's, Rainer?«
Ich wollte dir danken, Jochen. Du hast heute wirklich Großartiges geleistet.
Danke, Rainer. Es war keine leichte Aufgabe.
Aber du hast sie mit Bravour gemeistert, mein Freund. Du bist ein wahrer Anführer. Ein zweites Kommunenoberhaupt in Spe, wenn du so willst.
Jochen zwang sich zu einem schwachen Lächeln.
Das ist nett von dir, Rainer.
Nett, wiederholte Rainer mit gespielter Empörung. Das ist die Wahrheit. Du bist unverzichtbar für diese Gemeinschaft. Ich bin stolz, dich an meiner Seite zu wissen.
Jochen murmelte ein unsicheres Danke, Rainer, während sich in seinem Inneren eine leise Resignation ausbreitete.
Ach, Jochen, fuhr Rainer fort. Auch wenn du heute in Zobis nicht gerade unsicher warst, das war nicht so gut. Ich verzeihe dir, denn weißt du, niemand ist perfekt, nicht einmal du.
Jochen wollte protestieren, ließ es aber sein.
Ja, der Tag war wirklich nicht leicht.
Verstehe.
Rainer klopfte ihm auf die Schulter.
Aber genug gequatscht. Zurück an die Arbeit, mein Freund. Wir haben noch viel zu tun.
Jochen hob die Hände und sprach mit brüchiger Stimme.
Moment, welche Arbeit? Wieso? Ich möchte jetzt einfach nur schlafen gehen, bitte.
Doch Rainer klopfte ihm mit einem Lachen auf die Schulter und wandte sich wieder seinem Schreibtisch zu, als hätte er Jochens Worte nicht gehört.
Ernsthaft, Rainer?
Jochen stand vor Rainers Schreibtisch. Seine Stimme hatte einen Hauch von Erschöpfung, der kaum noch zu überhören war.
Ich möchte jetzt einfach ins Bett. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Ich kann nicht mehr.
Rainer tippte weiter auf seinem Computer, ohne ihn anzusehen.
Jochen, ich verstehe schon, dass wir alle unsere Wünsche und Träume haben,
sagte er. Die Worte klangen mehr wie eine Floskel als eine echte Mitteilung.
Aber wir müssen auch dafür arbeiten. Es kommt nicht von alleine. Ich habe mir jahrelang den Arsch aufgerissen. Mir ist nichts zugefallen. Wenn ich ihm nur geschlafen hätte, wäre ich nur heute ein unbedeutender Streamer. Also, um es klar zu sagen, ich brauche doch deine Hilfe beim japanischen Badezimmer. Das hat jetzt Vorrang, wichtiger als dein, Schlaf.
Jochen seufzte, die Luft in seinem Brustkorb schwer und drückend. Mit einer Geste hob er die Hand, als wollte er Rainer unterbrechen, und seine Stimme klang bei der nächsten Bemerkung leise und fast zerbrechlich.
Darf ich etwas sagen?
Rainer nickte mit einem beiläufigen
»Hm?«
»Es tut mir leid, ich fühle mich wirklich ausgelaugt«, begann Jochen. »Ich bin total fertig, die ganze Fahrt, der Tag, ich wollte vor 20 Minuten noch duschen, jetzt bin ich einfach nur noch kaputt, die vielen Pakete, die ich noch schleppen musste, und jetzt auch noch ein Badezimmer bauen im Keller. Das ist einfach zu viel.«
»Nicht irgendein Badezimmer«, entgegnete Rainer schroff. »Ein japanisches Badezimmer.«
Jochen starrte ihn an. Ein schmerzhaftes Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Von mir aus. Aber es ist trotzdem zu viel.«
Rainer schaute kurz vor seinem Bildschirm auf, nickte dann verständnisvoll, doch Jochen wusste, dass dieses Verständnis nicht wirklich an ihn gerichtet war.
»Ja, das kann ich gut verstehen, Jochen«,
murmelte Rainer, ehe sein Blick erneut in den Bildschirm ging.
»So, Forza ist fertig runtergeladen. Ich denke, wir wollen hier noch ein paar Runden streamen, hä?«
Er schien das Thema damit endgültig abgeschlossen zu haben. Jochen stand still, das dumpfe Geräusch von Rainers Tastatur und dem laufenden Spiel im Hintergrund. Eine tiefe Frustration stieg in ihm auf, gemischt mit der Erschöpfung des Tages. Er fühlte sich wie ein Möbelstück in diesem Raum, gebraucht, aber unbeachtet, immer da, aber nie wirklich gesehen. Oh, wie schön. Seine Bedürfnisse und Gefühle fanden keinen Platz in Rainers Welt.
Ein schwerer Kloß bildete sich in seiner Kehle. Ohne ein weiteres Wort, ohne noch einen Blick auf Rainer, drehte er sich um und verließ das Büro. Mit jedem Schritt, den er tat, breitete sich in ihm eine Mischung aus Enttäuschung, Ärger und körperlicher Erschöpfung aus. Halt durch, Jochen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen. Mögen die Eindrücke dieser Folge noch lange in unseren Gedanken nachhallen, uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns Geschenke, die von Herzen kommen, gerne annehmen. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Metal off!
Metal off! Ah, Metal off! Metal off! Ah, Metal off! Metal off! Ah!